Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Public Value Podcast. Hier sprechen wir über Gemeinwohl, Wirkung und soziale Innovation und vor allem über die Menschen, die diese Entwicklung vorantreiben. Und heute haben wir ein Thema, das zentral eigentlich für die Entwicklung unserer Gesellschaft in der Zukunft ist, nämlich Bildung. Und da sprechen wir mit jemandem, der sich damit hervorragend auskennt, nämlich Nick Riesmeier von der Founders Foundation, die sich für EdTech, also Bildungstechnologie, einsetzen und dort Startups fördern und GründerInnen. Erstmal hallo und herzlich willkommen.
Alex, schön, dass ich dabei sein darf.
Founders Foundation sitzt ja in Bielefeld und die Witze sind, glaube ich, zu alt, als dass wir die jetzt wiederholen. Aber du hast eine interessante Reise hingelegt, bevor du in Bielefeld gelandet bist. Ich glaube, ich habe Maastricht, Macau, St. Petersburg und Lissabon gezählt auf deinem LinkedIn-Profil. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie man so rumkommt.
Im ersten Schritt, um Bielefeld zu entkommen. Also der Ursprung der Wahrheit ist, ich bin in der Region aufgewachsen. Ich wusste auch schon als Jugendlicher, dass Bielefeld existiert, weil ich dann doch sehr oft in Bielefeld war. Habe dann aber nach dem Abitur für mich so die Entscheidung getroffen, wenn ich meine berufliche und persönliche Zukunft finden möchte, dann muss das außerhalb von Bielefeld passieren, außerhalb von Ostwestfalen-Lippe. Und bin fürs erste Studium nach Holland gegangen, nach Maastricht. Das war damals Europawissenschaften, was man eigentlich eher so ein bisschen eher in Politik- und Wirtschaftswissenschaften zusammenfassen müsste. Darüber bin ich dann für ein Auslandssemester nach Macau gegangen, ehemalige portugiesische Kolonie in China. Sehr spannender Ort, weil dort die Kulturen auch noch aufeinander prassen, ähnlich wie es in Hongkong der Fall ist. Und als ich mit dem Bachelor dann durch war, war mir das Wetter in Holland nicht mehr angenehm genug. Und deswegen bin ich dann in Lissabon gelandet. Für den Master habe ich nochmal einen Schwenk gemacht hin zu einem MBA und auch dort nochmal ein Auslandssemester verbracht. Und wenn man schon mal aus der Sonne dann kommt, habe ich mir gedacht, jetzt will ich auch nochmal den Winter sehen und bin in St. Petersburg geendet.
Und dann ja nach Bielefeld zurück, also irgendwie wieder an den Anfang. Aber hattest du eigentlich immer vor, in dem Startup oder auch dem Bildungsbereich zu arbeiten oder hat sich das über die Jahre ergeben?
Es kam wirklich total zufällig. Ich bin nach dem Studium erst in Berlin gelandet für 4 Jahre. Und wie das so für einen MBA typisch ist, erstmal gedacht, oh, Beratung musst du machen. Man wird ja dann schon auch in eine gewisse Richtung getrimmt. Hab glücklicherweise festgestellt durch ein Praktikum, dass das auf gar keinen Fall mein Leben werden soll. Und bin dann dort in ein Startup ja reingerutscht, will ich es mal nennen. Das war einfach um die Ecke. Es war eine Versicherung damals. Ich bin dort aufgelaufen, habe dort angefangen und damit hat es mich dann in die Startup-Welt verschlagen, weil ich da so ein bisschen für mich diese Schnelllebigkeit, das schnelle Umsetzen, das wirklich praktische Umsetzen, nicht unbedingt an Regeln und konform gefasst zu sein, gefunden habe. Und auch, wie schnell man wirklich dabei sein kann, wie schnell man Dinge umsetzen darf, machen darf, welche Veränderungen man anstoßen kann. Das hat mich dann einfach gefasst. Mitgerissen und so bin ich in der Startup-Szene gelandet. War knapp 4 Jahre in Berlin, bevor ich dann nach Bielefeld zurückgekommen bin.
Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, jetzt verstehe ich, warum das so großartig ist und warum ich das machen will, für den Rest meines Lebens vielleicht nicht, aber für die foreseeable future?
Ich weiß gar nicht, ob es so einen richtigen Schlüsselmoment gab. Also ich würde jetzt nicht, es gab so keinen Moment, wo ich morgens aufgestanden bin und gesagt habe, das ist meine Berufung oder das ist der Sinn hinter allem. Aber ich glaube, es ist so ein alltäglicher Purpose, der dahinter steht. Zum einen natürlich in Berlin selber noch operativ Venture Development vorangebracht zu haben bei verschiedenen Startups. Und jetzt aber hier in der Founders Foundation all dieses Wissen an die nächste Generation weitergeben zu können. So die Erfahrung, die man selber gesammelt hat, den Nächsten mitzugeben und fast schon wie so ein Coach an der Seite stehen zu können und sein eigenes Team so ein bisschen mit anzufeuern und dabei zu sein und mitzuerleben, wie die durch Höhen und Tiefen gehen und sich aber auch genauso mitzufreuen. Also es ist vielleicht in der Sportanalogie schon so eine Berufung, irgendwann war mal Spieler auf dem Spielfeld und dann kommt das Alter, wo man vielleicht noch spielen kann. Also wir reden hier ja nicht über Hochleistungssport, wo der Körper irgendwann nachgibt, aber wo man eine andere Rolle für sich findet und wo man dann merkt, hey, als Coach, als jemand, der andere enabled, das umzusetzen, was man selber auf dem Spielfeld schon mal gemacht hat, das gibt einfach jeden Tag erneut so einen Sinn. Das ist jeden Tag so eine richtige Freudentat, denen dabei zuzugucken, wie sie es umsetzen und vor allen Dingen auch, im Nachgang, wenn sich dann Teams, die auch durch unsere Programme durchgelaufen sind, mit denen man was zu tun hatte, ganz, ganz am Anfang ihrer Reise, wenn die sich so nach einem Jahr nochmal melden und zurückspiegeln, hey, da hast du mir geholfen, das und das ist jetzt aus uns geworden, auch wenn ich vielleicht direkt gar nicht mehr an den nächsten Schritten beteiligt gewesen bin. Das gibt einfach unglaublich viel zurück und dann versteht man jeden Tag, warum machst du das eigentlich? Und für die foreseeable future möchte ich da auch noch ganz vielen weiteren helfen, genau das umsetzen zu können.
Jetzt müssen wir vielleicht einmal erklären, was genau deine Rolle ist und vielleicht auch, was die Founders Foundation ist. Sollte der einen oder anderen Person schon ein Begriff sein, aber was macht ihr als Unternehmen und was machst du spezifisch im EdTech Next Programm?
Genau, also die Founders Foundation ist vielleicht bekannt auch über die Hinterland of Things, zumindest in der Startup-Branche und vielleicht auch im dem ein oder anderen mittelständischen Unternehmen. Wir sind hier vor knapp 10 Jahren in Bielefeld gegründet worden, um für die Region Ostwestfalen-Lippe ein Startup-Ökosystem aufzubauen und machen das mit 2 Komponenten. Zum einen natürlich unserem Highlight-Event der Hinterland of Things und der Hinterland-Allianz, die dahinter steht, wo wir sehr bewusst versuchen wollen, den deutschen Mittelstand, die familiengeführten Hidden Champions, die sich in ganz, ganz vielen unserer ländlichen Regionen ja verstecken, mit Innovation zusammenzubringen, um die deutsche Wirtschaftskraft und auch die Wirtschaftsleistung wieder in die Zukunft zu bringen, nach vorne zu bringen und die vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen, mit Innovation zu verknüpfen. Und der andere Arm, und dafür bin ich dann auch hier in der Founders Foundation, sind unsere Ausbildungsprogramme, Accelerator-Programme, wo wir von der allerersten Ideation, also von dem Punkt, wo man noch gar kein Team hat, sondern wirklich als Gründer alleine oder als Gründerin alleine steht und nur mit einem Problem oder einer Idee unterwegs ist, darüber in eine Validierung, in den Aufbau des Unternehmens, in die Gründung und letzten Endes bis zur Seed-Phase durch unsere Programme die Unterstützung durch uns und durch unser Ökosystem und Netzwerk zu bekommen, um erfolgreich zu werden. Wir haben das damals angefangen, logischerweise sehr bewusst mit dem Ziel, im B2B-Bereich die Startups zu unterstützen, die auch für den deutschen Mittelstand von Interesse sind. Und haben uns dann nach der Covid-Pandemie 2022 zusammen damals mit dem Land NRW entschieden, dass wir das auch für den Bildungsbereich machen müssen. Und daraus ist dann EdTech Next entstanden. Wir haben während Covid alle gemerkt, dass Digitalisierung und Bildung nicht immer so sehr gut zusammenliefen und das zu sehr, sehr vielen Herausforderungen geführt hat. Und die EdTech-Szene, die gab es schon. So Unternehmen wie Bubble und Co., die ja auch aus Deutschland kommen, die sind ja auch schon ein paar Jährchen älter. Nichtsdestotrotz war diese institutionelle Digitalisierung, die uns im Bildungssystem leider immer noch nicht so unterstützt, wie man sich das eigentlich vorstellen müsste, die fehlte an vielen Ecken und Stellen. Und genau da brauchte man einfach dann Programme, brauchte man ein Ecosystem, was EdTechs ganz am Anfang ihrer Reise auch die Unterstützung zugutekommen lässt und ihnen wirklich dieses Ecosystem eröffnet, diesen Kontakt auch zu Bildung und Co. herstellt. Und das haben wir mit EdTech Next dann geschaffen. Das sind 2 Programme gewesen damals, die Academy und der Inkubator, auch dort von der ersten Idee bis zum Seed Funding und darüber hinaus auch mit dem EdTech Next Summit, den es 3 Jahre lang gab, eine Messe und ein Ecosystem drumherum zu bauen, was Gründerinnen und Gründer im EdTech-Bereich halt dediziert mit ihrer Zielgruppe und mit den Stakeholdern im Bildungsbereich auch zusammenbringt.
Jetzt sind wir uns, glaube ich, nicht nur wir beide, sondern alle einig, dass Bildung einer der wichtigsten Bereiche in unserer Gesellschaft ist. Jetzt macht ihr das aber mit Startups. Und Startups werden ja eigentlich so definiert, okay, sie sind innovativ und dann sind sie profitabel und skalierbar. Im Bildungsbereich in Deutschland, mit der deutschen Länderhoheit, mit Schulen, mit den ganzen Vorschriften. Wie zur Hölle kommt man da auf die Idee, das mit Startups zu lösen, das Problem?
Eigentlich sollte man gar nicht auf die Idee kommen. es ist ein Kulturwandel, den wir da haben müssen. Und das ist nicht nur, dass wir die Startups brauchen, um schneller Dinge auszutesten, um uns auch in einer VUCA-Welt, also in einer schnelllebigen Welt, in der wir vor vielen Herausforderungen stehen, auch einfach mit schnelleren Lösungen um die Ecke zu kommen. Sondern vor allen Dingen kommt man dahin, wir brauchen diesen Startup-Spirit, weil wir unternehmerisches Denken, Entrepreneurship, die Art und Weise, mit Fehlern umzugehen, ist gar nicht, ich baue ein Unternehmen auf, sondern wie gehe ich mit Fehlern um? Wie erarbeite ich mir neue Dinge? Wie schaffe ich es, mich auf neue Gegebenheiten auch einzustellen und umzustellen? Genau das brauchen wir eigentlich im Bildungssystem. Ich habe irgendwie so lapidar mal irgendwann mal gesagt, das Bildungssystem heute, wenn man eine Zeitreise aus 1860 oder so die erste Pflichtschule nehmen würde, und der würde in das Jahr 2025 gesetzt. An keinem anderen Ort in unserer Gesellschaft würde sich diese Person so wohlfühlen wie in der Schule, weil sie im Großen und Ganzen immer noch genauso aussieht. Didaktik hat sich geändert, die Methodik hat sich geändert, gar keine Frage. Aber wir haben es noch nicht geschafft, das Bildungssystem wirklich an die Herausforderungen im Jahre 2025 anzupassen. Und ich bin felsenfest der Überzeugung, wir schaffen das auch nicht mit den bewährten Methoden oder mit den alten Werkzeugen, die wir haben, sondern wir müssen über den Tellerrand hinausschauen. Dafür sind Startups relevant, dafür brauchen wir neue Ideen, dafür brauchen wir die Validierung von neuen technischen Lösungen. Vor allen Dingen aber brauchen wir ein Umdenken, wie wir Bildung insgesamt angehen. Und ob man das immer nur mit den alten Werkzeugkisten macht oder ob man auch sagt, für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts braucht es auch Lösungen des 21. Jahrhunderts. An der Stelle stehen wir als Gesellschaft und dafür sind Startups unerlässlich.
Wer sind denn die Leute, die dann zu euch kommen? Sind das desillusionierte Lehrer? Sind das Eltern, die keinen Bock mehr haben und sagen, wir machen jetzt unsere eigene Bildungssoftware? Oder ist es dann doch irgendein Consultant, der sich vorstellt, da habe ich ein Geschäftsmodell gefunden. Wenn es funktioniert, dann übernehme ich den gesamten Markt damit.
Es ist glücklicherweise sehr, sehr gemischt. Im Vergleich zu anderen Startup-Verticals sind es aber deutlich weniger Consultants. Auch so ein bisschen natürlich der Markt. Der gibt nicht unbedingt vor, dass man in einem EdTech schnell und unlimitiert reich wird, was dazu führt, dass unglaublich viele dieser Gründer intrinsisch motiviert sind, Gesellschaft zu verändern, Bildung zu verbessern und Probleme, die sie selbst gemerkt haben, gesehen haben, erlebt haben, technologisch anzugehen. Das heißt, es ist wirklich alles dabei. Wir haben Lehrkräfte, die mit mehreren Jahren Berufserfahrung halt sagen, es gibt hier in diesem einen Fach oder im Schulsystem diese Stelle, die nervt mich so exorbitant und ich finde keine bessere Lösung. Ich will es jetzt einfach selber machen. Es gibt die Eltern, die ja sehen, dass ihre Kinder oder Kinder von anderen an gewissen Stellen nicht gut genug gefördert werden und vielleicht auch die falsche Förderung bekommen oder nicht gut genug vorbereitet werden auf die Zukunft, die dann bei uns auflaufen und sagen, ich möchte es anders machen. Wir haben die Referendariatstudenten, wir haben die intrinsisch motivierten BWLer dann oft dabei oder auch Techies, die sagen, ich möchte ein Startup machen, aber ich möchte nicht einfach nur mit den Dollarzeichen selber vor Augen loslegen, sondern ich möchte ein Startup gründen, was andere befähigt, im Bildungssystem anzukommen, was andere befähigt, Dinge zu lernen, wo ich neben dem rein monetären Impact für mich und meine Investoren und vielleicht für den einen oder anderen Mitarbeiter dann darüber hinaus auch wirklich noch einen Impact in der Gesellschaft schaffe und für alle meine Nutzer. Und es macht unglaublich viel Spaß, mit diesen Leuten dann auch zusammenzuarbeiten, weil man dieses intrinsische Interesse an dem Thema wirklich bei jedem Einzelnen an jedem Tag merkt und man ganz anders als in vielen anderen Startup-Branchen halt der Profitfaktor immer auch da ist, aber nie im Vordergrund steht. Also klar, Profit muss man machen als Unternehmen, um überhaupt existieren zu können. Aber du wirst sehr wenig EdTech-Gründer und Gründerinnen finden, die von vornherein reinkommen und sagen, ich baue hier ein Unicorn und ich mache dann den Exit und danach bin ich auf den Bahamas und mein Life ist good.
Ja. Gibt es dann auch so Ideen, jetzt auch nach ein paar Jahren Erfahrung, wo die reinkommen und ihr sagt, so gerne wir es lösen würden, das ist ein Dead End. Das haben wir schon 5-mal versucht, da kommen wir nicht weiter an der Stelle.
Nein, also ich möchte nicht diesen Unmut haben und auch selber nicht ausstrahlen, zu sagen, Dinge sind unlösbar oder das funktioniert nicht. Weil davon haben wir zu viele im Bildungssystem, die genau mit der Ansage halt umhergehen und sagen, das kann nicht klappen. Und Dinge sind immer so lange unmöglich, bis irgendjemand sie möglich macht. Und deswegen sollte man es immer wieder versuchen. Manchmal stimmt das Timing nicht. Manchmal ist man zu früh oder zu spät für eine Idee. Und klar, im EdTech-Bereich gibt es natürlich auch so die ein oder andere Wand und das ein oder andere Brett, was man durchbohren muss, um durchzukommen. Ich glaube, man merkt immer wieder Trends, die auftauchen, wie auch in jedem anderen Startup-Bereich, wo man auf einen Hieb sehr, sehr viele Lösungen auf einen Schlag sieht. Also einfach das Beispiel, die erste KI-Welle, wo ChatGPT so gerade rauskam, führte unweigerlich dazu, dass ganz viele auf die Idee kamen, ChatGPT und Co. zur Unterstützung von Lehrkräften zu nutzen. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber vielleicht ist der Zug jetzt erstmal abgefahren, weil so viele Startups das gerade aktuell versuchen, dass du, wenn du jetzt mit der Idee um die Ecke kommst, du nicht der Erste bist und auch nicht der Zweite, sondern du bei so einem Marathonlauf halt losläufst, wenn die anderen schon den Halbmarathon hinter sich gebracht haben. Wenn du schnell genug bist, wirst du noch den einen oder anderen überholen. Aber so insgesamt ist der Zug aktuell erstmal abgefahren. Und da ist jetzt einfach der Proof of Concept, inwieweit sich das im Lehrsystem dann auch durchsetzt und wie weit das System auch bereit ist, solche Lösungen langfristig auch aufzunehmen und umzusetzen und in das System zu integrieren.
Ja. Schaut ihr eigentlich, wenn ihr über EdTech sprecht, immer in den klassischen staatlichen Bildungssektor oder Wie definiert ihr sozusagen, was Bildung ist und wo sie auch stattfinden kann?
Wir sind da sehr weit, was Bildung ist. Gebt den Gründern, wenn die reinkommen und die Frage mir stellen, immer so ein bisschen mit, stellt euch so das Puzzlespiel vor, wo 3 bis 99 Jahre als Altersempfehlung drinsteht. EdTech ist für mich und für uns überall dort, wo Lernen entweder technologisch aktiv umgesetzt wird oder aktiv unterstützt wird. Lernen kann überall passieren. Wir alle waren in der Schule, da passiert Lernen sehr direkt. Lernen passiert auch am Arbeitsplatz. Lernen passiert zu Hause, wenn wir uns fort- und weiterbilden. Lernen kann auch im Alter passieren. Überall dort, wo ich etwas entwickle, was technisch Menschen dazu befähigt, selbst zu lernen oder sie dazu befähigt, anderen etwas beizubringen, dann gilt diese Idee für mich und für uns als eine EdTech-Idee. Das heißt, es ist B2C dabei, es ist B2B dabei, es ist B2G dabei, Lifelong Learning, Schule, Kita, alles, was man sich so erdenklich vorstellen kann. Aber natürlich auch Tools, die zum Beispiel Organisationen unterstützen. Schulverwaltung, Software und Co. wäre für mich auch noch im weitesten Sinne ein EdTech.
Jetzt hast du gerade Kindergarten angesprochen. Es ergibt total Sinn, dass dort auch Bildungsformate eingeführt werden. Jetzt hast du aber insbesondere in Deutschland permanent die Diskussion, wann sollen Kinder Technologie ausgesetzt werden? Wie geht ihr denn mit diesem Zwiespalt um? Weil da seid ihr ja genau in der Mitte.
Am Ende entscheidet der Markt, um es mal wirklich sehr kapitalistisch auszudrücken. Es gibt die einen, die sagen, Kinder sollten gar nicht Technologie ausgesetzt sein, so im Kita-Alter und eher mit Bausteinen und Co. Lernen oder spielen. Und ich glaube, da gibt es auch valide Pro-Argumente für. Und es gibt natürlich auch andere, die sagen, so früh wie möglich digitale Bildung, also den Umgang mit digitalen Medien, einfach mit Produkten und Co. auch zu erlernen und mitzunehmen. Ich glaube, im weitesten Sinne lässt sich aber Technologie auch bei Kindern nicht mehr rausnehmen. So einfachste Beispiele, wenn ich mal so Namen droppen darf, die waren nicht bei uns in dem Programm, aber ich glaube, da kann man das mit sehr gut fassen. Ja, also die Toonie-Box. In dem weitesten Sinne, es ist vielleicht kein Bildungsauftrag dahinter, aber es ist eine EdTech-Story. Und natürlich ist es Technologie. Und ja, klar, die braucht irgendwie einen WLAN-Zugang und es ist irgendwie Tech dabei, aber sie ist auch nicht großartig anders, wenn man es jetzt mal runterschraubt, an der User Experience, in dem, was du als Nutzer bekommst, als einen Walkman oder einen Kassettenplayer vor 30 Jahren oder CDs. Ne? Mhm. Die Eltern kriegen Zeit und die Kids kriegen Entertainment. Edurino mit den Figuren, die auch auf Tablets und Co. dann einen Bildungsauftrag mit übergeben und im Storytelling Bildung vermitteln. Das ist so diese Schwelle zwischen Spielen, zwischen Spielzeug und Lernen. Und nicht alles davon würde man per se als Technologie in dem Sinne direkt abstempeln. Sondern da ist einfach sehr viel Grau zwischen dem Holzblock und der App, wo Tech auch im Kita-Alter, glaube ich, einen validen und guten, gute Umsetzung auch für Lernen und für Bildung liefern kann.
Ich erinnere mich gerade, ich meine, vielleicht outen wir uns jetzt hier als zu alt, aber in meiner Kindheit gab es noch diese Fisher-Price-Computer, diese Plastikcomputer, wo man dann die ersten Zahlen zusammenrechnen konnte.
Ja, ich erinnere mich.
Das ist ja auch EdTech.
Total. Ich glaube, wir haben als Gesellschaft immer so bei Kindern eigentlich einen gut gemeinten Antrieb, dass wir sie erstmal vor neuen Dingen, in Anführungsstrichen, was Technologie anbetrifft, bewahren wollen. Wir wollen selber erstmal diese Sicherheit haben, ist diese Technologie notwendig, bringt sie was dazu, was löst sie aus? Und aus diesem Antrieb heraus haben wir dann gerade immer so in dem Kita-Bereich sehr viel Berührungsängste, wie viel Tech muss sein. Aber wenn man sich zurückdenkt, vieles, was auch Kinder heutzutage einfach standardmäßig nutzen und benutzen, auch in unserer Kindheit gab es genügend Tech-Beispiele, die sahen ganz anders aus, die würden wir heute nicht mehr als Tech bezeichnen. Aber am Ende des Tages waren sie genau das. Und ich vermute, ich spreche jetzt mal für meine Eltern oder für die Großeltern, also die Eltern meiner Eltern und so, die werden ähnlich über andere Dinge gedacht haben. Das zieht sich einfach generationstechnisch immer mal wieder so durch.
Ja, ich glaube, das kannst du ja zurückverfolgen. Heute soll keiner Handys benutzen. Dann war es vor 20 Jahren keine Taschenrechner. Wahrscheinlich war der Abakus auch mal irgendwann supermoderne Technologie, weil man nicht mehr mit den Fingern gezählt hat. Was mich jetzt aber interessiert, wenn ihr an EdTech-Challenges rangeht und die Leute, so verstehe ich das ja, bringen Challenges mit oder eine grobe Idee, welche sie lösen wollen, wie geht ihr dann vor? Also macht ihr klassisches Design Thinking, Impact Gaps Analyse, ähnliches oder muss man dann im Bildungsbereich doch irgendwie einen anderen Ansatz wählen?
Muss man nicht. Also es gibt die zwei Varianten, wie du vorgehst. Das eine ist natürlich in dem Sinne der Desk Research, Design Thinking loszulegen, sich einen Plan auch zu entwickeln. Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Wettbewerber? Was steht da? Am Ende des Tages ist das Entscheidende im Startup das Machen. Rausgehen, wirklich mit der Zielkundschaft sprechen und von denen herauszufinden, ja, ganz nach der Lean-Methodik, MAM-Test und Co., was sind eigentlich die aktuellen Probleme? Wo ist wirklich der Pain da? Bin ich vielleicht der Einzige, der diese Idee hat oder der dieses Problem sieht oder ist da wirklich mehr dahinter? Wie sehen die aktuellen Lösungswege aus und wie kann ich mich mit einem Produkt absetzen? Und da kann man viel logischerweise über Desk Research und Co. machen und über das Ausfüllen der bekannten Modelle. Aber am Ende des Tages ist die Performance auf die Straße zu bringen wirklich die Validierung im Markt und mit der Kundengruppe oder der Zielgruppe selber. Im EdTech immer mit der Schwierigkeit, dass der Nutzer oft nicht der Käufer ist. Bleiben wir beim Beispiel Kita. Also wenn ich jemanden, der 4 oder 5 ist, ein Produkt verkaufen will, good luck. Das wird schwierig werden. Da habe ich natürlich unterschiedliche Stakeholdergruppen, aber genau da ist es dann so relevant, halt nicht nur in der reinen Theorielehre loszulegen und eine Analyse zu machen, sondern erstmal total offen und explorativ auf die Zielgruppe und die Kundengruppe zuzugehen, um herauszufinden, was brauchen sie wirklich, wo ist der Pain groß genug und bei welchem Pain würden sie auch kaufen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also du hast ja eigentlich immer Beneficiaries und Customers getrennt, selbst bei Erwachsenenbildung, du hast ja wahrscheinlich die Institution, an die du verkaufst, während die Lernenden dann die Profitierenden sind. Wie ist das dann auch in dem, sagen wir mal, in dem Research-Teil oder in dem Ideation-Teil? Oft hast du ja das Problem, dass die Zielgruppe gar nicht weiß, was ihr fehlt. Die weiß vielleicht, irgendwas ist nicht, funktioniert nicht so richtig. Aber ich stelle mir mal vor, wenn du eine Lehrkraft fragst oder einen Schüler am Gymnasium, was jetzt eine neue Technologie wäre, wüssten sie nicht immer, was das ist. Also wie geht ihr mit dieser Unsicherheit um, dass die Lösung vielleicht auch nicht so offensichtlich ist?
Ja, das ist natürlich eine ganz klare Schärfung auch des USPs und des Darlegens, warum ist meine Lösung besser. Startups fallen für mich eigentlich immer in ihrer Innovation in zwei verschiedene Brackets. Das eine ist der olympische Gedanke, schneller, besser, weiter. Ich nutze Technologie, um Dinge, die meiner Kundschaft, meiner Zielgruppe bekannt sind, einfach einfacher zu machen oder schneller zu machen. Das Beispiel, was ich gerade nannte, wenn ich ChatGPT für die Korrektur von Klausuren nutze. Klausuren müssen korrigiert werden. Ich mache es einfach schneller. Und das andere ist ja Brave New World Innovation. Und das ist dann wirklich die Innovation, wo ich mit einem Produkt um die Ecke komme, das vorher einfach noch nie so da war. Und da muss ich natürlich meinen USP schärfen, etwas aufbauen, was einen konsequenten Mehrwert auch liefert. Ich glaube, das einfachste Beispiel für jeden, der zuhört, ist immer das iPhone. Wer sich an die allererste iPhone-Generation erinnert, die war cool. Man hatte ein Touchpad und konnte aber noch nichts, weil Apple damals nämlich den App Store noch nicht freigeschaltet hatte. Also das kam einfach vorinstalliert mit einer Telefon-App und einer Kalender-App. Und eigentlich konnte das iPhone nichts. Und erst über den App Store und über die Entwicklung von Dritt-Applications, die nicht mehr Apple dann kontrolliert, sondern nur noch freigibt, wurde das iPhone wirklich ja nicht zu einem Hardware-Modul, sondern zu einer Plattform. Und das war dann diese Brave New World. Heutzutage kann sich keiner mehr ein Leben ohne Smartphone vorstellen. Der ein oder andere würde sich es vielleicht gerne wieder vorstellen. Aber nichtsdestotrotz hat es unser alltägliches Leben von Grund auf verändert. Und bei diesen Innovationen ist es unglaublich wichtig, diesen USP sehr früh zu finden, vielleicht auch mit einer Early Version erstmal loszulegen. Und dann im Nachgang zu schauen, wie kann man das noch näher und besser an die Pain Points und an die Bedürfnisse der Zielkundschaft heranbringen. Vor allen Dingen aber, wie kann man vermitteln, dass das Produkt wirklich auch ja, das Leben in dem Sinne etwas besser macht. Also das Verhalten musst du bei Brave New World einfach ja auch deiner Kunden ändern. Sie müssen Dinge grundlegend in Frage stellen und anders tun. Ich glaube, so mit dieser Analogie zu dem iPhone kommt das sehr gut rüber, weil man musste sich halt verändern. Jetzt geht alles über das Handy. Man hat nicht mehr für alles ein anderes Gerät, sondern wirklich, man hat sich halt voll und ganz eingeschossen auf dieses Smartphone und genauso kann man in allen anderen Bereichen vorgehen. Brave New World ist immer komplexer und immer schwieriger. Und der große Nachteil bei Brave New World, wenn du der Erste bist, First Mover hat da nicht unbedingt eine Advantage. Eher im Gegenteil, der bereitet die Kunden darauf vor, dass der Second Mover dann den Markt abgreift.
Ich habe übrigens zuletzt auch immer beobachtet, wir umgeben uns ja irgendwie ständig mit Leuten, die was mit Innovation machen. Wir reden und denken den ganzen Tag über Innovation nach, aber auch ich habe schon so Geschäftsmodelle gesehen, wo ich gesagt habe, das braucht kein Mensch, funktioniert nicht. Also wie so ein alter Kerl vor mich hingesappelt und 5 Jahre später war es super erfolgreich. Geht dir das manchmal auch so bei den Ideen, die Leute mitbringen, dass du sagst, nee, das braucht der Markt auf keinen Fall und dann sind das eure Superheroes?
Total. Ich bin auch nur eine Person. Ich bin uneil genug zu sagen, dass ich es manchmal auch selber nicht einschätzen kann. Wenn ich gute Gründer sehe, die Founder-DNA mitbringen, wo ich sage, hey, die können einfach performen, egal welche Idee man denen gibt, die könnten das auf die Strecke bringen, machen und loslegen und sich nicht von mir oder von irgendjemandem anders erzählen lassen, das braucht keine Sau. Weil vielleicht braucht es irgendjemand oder vielleicht sind wir auch einfach noch nicht weit genug zu wissen, dass wir das brauchen. Und sind halt nicht die First Mover in diesem Sinne und die Early Adopter, sondern irgendwo halt in der Schiene dann eher bei den Late Stage Adoptern, die irgendwann mal so nachziehen. Zugegeben, also ich glaube, ich hatte mein erstes Smartphone auch erst irgendwie so vor 10 Jahren, 2014, 2015. Nageln wir nicht aufs Datum fest, aber die meisten in meinem Umfeld hatten es schon. Und ich war nicht der First Adopter des iPhones.
Aber gibt es so, also aus jetzt deiner Erfahrung bei AdTech Next, gibt es so ein Team, wo du so Hand aufs Herz gedacht hast, die schaffen das nicht und wo du jetzt sagst, okay, ich lag komplett falsch?
Bei den Gründern glaube ich, also auch da liege ich mal daneben, aber ich glaube, dass man relativ gut am Anfang erkennen kann, wie gut werden die, um mal ein Unternehmen aufzubauen, unabhängig des Verticals. Ich lag schon mal komplett falsch bei Ideen, voll und ganz zu, wo ich mir gedacht habe, das sind gute Gründer, aber an das, was die arbeiten, das ist Stuss. Das habe ich denen jetzt nicht so gesagt, aber wo ich mir gedacht habe, mach das erstmal und in 3-4 Wochen wirst du feststellen, machst du was anderes, hast du besser mit Zeit verbracht. Die überraschen mich damit, weil sie dann doch Möglichkeiten finden zu sagen, hey, wir haben hier einen Engel gefunden oder hier ist dann doch etwas im Markt. Also wir hatten mal ein Team, auch wirklich sehr, sehr früh hier in der Validierungsphase. Die hatten letzten Endes eine Community aufgebaut für gemeinsames Lernen, im digitalen Raum, wo man sich so denkt, wer braucht das? Ja, wenn ich selber lernen will, dann lerne ich selber. Die waren aber super gut und haben mich am Ende mit der Validierung komplett überzeugt. Die haben dann ihre Daten gezeigt, wie viele Leute so in der ersten Beta-Version, so in den ersten Tests, die sie gemacht haben, einfach zeitgleich dabei waren. Und ich habe gesagt, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich habe den Zielmarkt vollkommen anders eingeschätzt. Aber das ist einfach beeindruckend und weitermachen auf der Schiene.
Mhm. Jetzt haben wir schon über die Gründungsteams, über die Ideen, über die schwierigen Zielgruppen gesprochen. Und ja, du hast vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, ist auch B2G, also Business to Government. Das heißt, ihr verkauft natürlich dann auch Ideen oder bringt die zusammen mit der öffentlichen Hand. Im Vergleich zu anderen Startup-Verticals, wie ist es, mit einer Innovation zu einer Behörde zu gehen und zu sagen, bitte jetzt ausrollen und bezahlen dafür?
Ja, nicht gut. nichts ist frustrierender, glaube ich, als mit Behörden zusammenarbeiten zu müssen. Übrigens nicht nur in Deutschland, also da müssen wir uns nicht verstecken. Das können andere Länder genauso schlecht wie wir. Es gibt ein paar Ausnahmebeispiele, auch europäisch, die das drauf haben. Also Estland ist die große Ausnahme. Aber so insgesamt sind Behörden nicht auf die Startup-Welt eingestellt. Weder in der Geschwindigkeit noch in der Sprache, auch nicht in den Anforderungen, die sie mitbringen. Also da fängt es ja schon dann an, dass ein Startup bei einer Ausschreibung für Schulen, die über den Schulträger laufen, was dann oft die Stadt ist, Referenzen angeben muss oder angeben muss, dass es sie auf jeden Fall noch 5 Jahre gibt, durch dementsprechende Auszüge. Wie willst du das machen, wenn du gerade ein MVP gebaut hast? Ja, hast keine Referenz, hast auch keine 5 Jahre Geschichte, bist automatisch raus. Und da werden oft noch unterschiedliche Sprachen einfach gesprochen. Ich glaube, unsere Aufgabe, und das sehe ich auch einfach, ist, diese beiden Welten zu vernetzen und miteinander zusammenzubringen und so ein bisschen der Übersetzer auch dazwischen zu sein. Also zum einen natürlich unseren Startups mitzugeben, hey, wie musst du solche Institutionen, solche Personen ansprechen? Auf was achten die? Wie musst du dich selber präsentieren? Was musst du vielleicht auch als USPs den verschiedenen Zielgruppen nach vorne stellen? Weil das doch durchaus unterschiedlich sein kann. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen Grundlagenarbeit bei den Behörden machen, um dann ein Verständnis reinzubringen, was sie denn tatsächlich mit der Kooperation mit Startups und dem Kauf von Produkten von Startups auch mit in das System hineinbringen können. Ganz großes Beispiel, überall, wo ich eher mit den institutionellen Organisationen zu tun habe, erwähne ich immer, dass man EdTech bitte nicht als Digitalisierung der Schule sehen soll, sondern wir bringen euch hier Lösungen auf Herausforderungen in der Schule. Wenn ihr einen Lehrermangel habt, ist die einzige Lösung nicht oder kann nicht die einzige Lösung sein, mehr Leute auszubilden. Das ist machbar, aber wir haben überall Fachkräftemangel. Das ist nicht langfristig so umsetzbar, ohne vielleicht auch in anderen wirtschaftlichen Bereichen ja dann Fachkräfte abzuziehen. Aber wir haben mit EdTech-Lösungen, wir haben mit Technologie vielleicht Ideen, ja, vielleicht Produkte, die Schulen dabei unterstützen, dass Lehrer entlastet werden, dass vielleicht mal die ein oder andere Unterrichtsausfallstunde anders ersetzt werden kann, dass man diese Lücken schließen kann. Das wird nie den Lehrermangel zu 100% lösen. Aber wenn ihr euch einlasst darauf, EdTech als Lösung auf Herausforderungen zu sehen, unabhängig davon, ob es Technologie ist oder nicht, dann habt ihr einfach einen deutlich größeren Werkzeugkasten für die vielen Herausforderungen, die wir im Bildungssystem haben. Und mit dieser Botschaft, da schafft man das dann schneller mal durchzukommen und so eine Bereitschaft auch dafür zu haben, Dinge mal auszuprobieren und nach vorne zu blicken.
Ja, jetzt klingt das ja eigentlich die ganze Zeit durch bei dem, was du erzählst, dass Bildungs-Startups oder EdTech-Startups natürlich nicht nur auch in ihrer Kommunikation als profitable Problemlöser gelten sollen und wollen, sondern dass sie auch eine gesellschaftliche Wirkung haben, dass sie irgendeine positive Wirkung haben. Nun ist es ja gerade im Bildungsbereich so, dass, ich glaube, in keinem anderen Bereich die Wirkung so spät sichtbar wird wie in der Bildung. Es kann ja 20 Jahre dauern, bis du eigentlich weißt, ob deine frühkindliche Erziehung auch zu einem Ergebnis geführt hat. Deswegen frage ich mich umgedreht, welche Rolle spielt Wirkung oder Impact im Englischen und auch die zu erwartende Impact bei der Bewertung dieser Geschäftsmodelle, bei der Vermarktung? Und messt ihr das auch oder wie geht ihr daran, um sozusagen diese zweite Sphäre neben der Profitabilität darzustellen?
Also wir geben das jedem Startup im EdTech-Bereich immer mit, dass Impact eine KPI sein muss, die du beachtest. Das muss nicht der Impact so ganz klassisch sein, was habe ich gesellschaftlich damit erreicht, weil du hast schon richtig dargestellt, manchmal dauert das im Bildungssystem halt einfach 20 Jahre. Aber du musst, unabhängig jetzt, ob du zum Kunden gehst, unabhängig, ob du auch Investment im EdTech-Bereich haben willst, halt darstellen können, welche Wirkung entfaltest du. Das kann sein, dass du relativ fix mit deinem Tool eine sehr gute Wirkung darstellen kannst, die einen direkten Impact hat. Ja, Schulabbrecherquoten, sagen wir mal, wenn es irgendwie so in den Sozialbereich hineingeht, in diese Schiene hineingehen, da kannst du vielleicht innerhalb von 1-2 Jahren schon tatsächlich messbare Veränderungen auch sichtbar machen. Ja, oder Verbesserung von Noten und Co. bei Schülern, die vielleicht Deutsch nicht als Muttersprache haben. Da geht das relativ fix. Da, wo das nicht so schnell möglich ist, würde ich immer den Hinweis geben, zeigt in eurer Wirkung auf, ob euer Tool zumindest eine Verbesserung gegenüber anderen Möglichkeiten im Markt ist. Das einfachste Beispiel, und das ist kein klassischer Impact, aber wenn ich im Unterricht die Möglichkeit habe, entweder mit einem traditionellen Buch etwas zu lernen, nicht, dass sie schlechter wären, aber einfach so als Medium, oder ich kriege ein gamifiziertes Spiel. Und ich habe die gleichen Lernresultate. Also am Ende schreibe ich einen Test und ob ich das Buch nutze oder die App, ist eigentlich egal. Der Test, die Note ist die gleiche. Würde ich sagen, die hat ja gar keinen Impact. Ja, aber vielleicht kann ich messen, ob die Schüler mehr Spaß daran haben. Vielleicht kann ich messen, ob die Engagement Rate höher ist. Also die Note bleibt vielleicht die gleiche, wenn eine Person beides gleichmäßig nutzt. Aber vielleicht ist mein Tool einfach da, dass von den 30 Schülern im Klassenraum halt nicht nur 15 sagen, finde ich cool, sondern 20. Und das ist ein Impact, den habe ich dann messbar gemacht und sehr, sehr schnell. Das ist nicht der große gesellschaftliche Impact. Und der verändert nicht die Note am Ende des Tages, aber damit habe ich einen Mehrwert gestiftet. Und den kann ich sehr schnell und sehr sichtbar darzeigen, indem dass ich einfach meine User befrage, hey, macht es dir mehr Spaß? Würdest du dieses Produkt lieber benutzen als ein anderes Produkt? Und allein das ist schon ein Mehrwert, der einen Impact darstellt. Das ist kein traditioneller Impact. Das wird auch beim Impact Investment und so, wenn ich jetzt mit irgendwo hinkriege und sage, hey, ich möchte gern, dass du mich als Impact Startup siehst, jetzt nicht dazu führen, dass die sagen, du bist ein Impact Startup. Aber das bringt dich in diese Schiene, damit anzufangen, deine Wirkung messbar zu machen und aufzuzeigen. Und das ist so ein Mindset und vor allem auch eine KPI und ein Messwert, der einfach mit drin sein muss. Und wenn dann andere Zahlen erst in 20 Jahren vorgelegt werden können, er ist ein bisschen spät für ein Startup, aber dann ist es halt so. Da musst du halt nur aufzeigen, was du jetzt schon tust, um diese Daten zu sammeln, damit sie dann in 20 Jahren auch vorliegen können.
Jetzt hast du ja genau den Punkt angesprochen. die Startups brauchen ja dann auch Investments. Das können sicherlich auch Fördermittel oder aus der öffentlichen Hand kommen, aber auch klassisches Venture Capital oder anderes privates Kapital. Sind dann die InvestorInnen, mit denen ihr die verknüpft, trotzdem eher klassisch unterwegs und gucken aufs Geschäftsmodell oder schauen die auf Impact oder andere KPI, die eben irgendeine gesellschaftliche Relevanz zumindest erstmal nachweisen oder vorsehen? Und wie gewichtet ist das vielleicht auch untereinander?
Wenn ich mal den klassischen Investor nehme, sondern ein knallharter Investor, der im VC-Game seinen 10x machen will oder den Fund-Return, der wird nicht in einen AdTech investieren. Oder sehr selten. Also B2B, wenn ich irgendwie Firmen, Knowledge Transfer und Co. mache, dann vielleicht schon eher, aber wenn ich in den Schulsektor gehe, auf gar keinen Fall. Die Wachstumskurven, der lineare Vertrieb, der da oft eher stattfindet, der gibt das einfach nicht her. Das funktioniert nicht. Aber es gibt genügend Impact-Investoren und AdTech-Investoren, die sich in diesem Bereich A auskennen und B dieses Spiel auch kennen und deswegen eine andere Grunddynamik haben. Die sagen alle eigentlich im ersten Satz, ja, das Geschäftsmodell muss Sinn ergeben. Es muss irgendwo mal auch eine Profitabilität erreichbar sein. Also es muss ein Markt da sein, der das Ganze auch zahlt. Es muss kein 10x dabei raus werden, aber da muss ein Unternehmen entstehen können, was gesund ist. Und im zweiten bewerten sie dann den Impact, der dann für sie immer dieses Kuschel ist, wenn du ein Unternehmen bauen kannst, was gesund ist, was wachsen kann, was auch eine gewisse Größe erreichen kann und du hast dann den Impact, dann investieren wir. Wenn du nur das erste hast, aber keinen Impact, bist du raus. Und nur Impact können wir auch nicht machen, weil das ist dann für uns eine Spende. Und bei diesen Philanthropie, die gibt es auch im AdTech-Bereich, da ist dieser Weg eigentlich verbaut, da gibt es aber andere Möglichkeiten, weil gerade viel Impact, also da, wo ich wirklich sage, ich habe rein Impact und das kann eigentlich gesellschaftlich gar nicht in ein Unternehmen münden, was in dem Sinne mal profitabel oder zumindest break-even wird, gibt es ja genügend Möglichkeiten über Stiftungen, über Fördergeber und Co., genau in diese Bereiche reinzugehen. Das ist ein ganz, ganz anderes Game. Das sind dann Non-Profits, das sind GmbH und Co., einer ganz anderen Strukturebene. Das kann aber genauso viel Spaß machen. Das kann auch als Gründer genauso herausfordernd und challenged sein. Hat aber letzten Endes ja diesen Impact-Faktor im Vordergrund. Und die schauen hauptsächlich auf den Impact. Also das sind diese beiden Bausteine, die es gibt. Die einen schauen zuerst auf das Geschäftsmodell und dann auf den Impact. Und die anderen schauen erst auf den Impact und danach auf das Geschäftsmodell. Und wenn sie da halt sehen, okay, du bist in einem Bereich mentale Gesundheit im Schulsystem, das ist nicht vorgesehen. Ich glaube, das ist nicht mal richtig vorgesehen in den Lehrplänen. Da gibt es also niemanden, der wirklich das so zahlen würde. Es gibt das immer wieder mit drin, so in Segmenten, aber da ist halt nicht viel zu holen. Da muss ich über andere Fördermöglichkeiten, über andere Töpfe, über den Staat, über andere Programme oder über Stiftungen gehen. Macht es schwieriger, ist ein anderes Spiel, aber ist es trotzdem möglich.
Das, was du da beschreibst oder worüber wir die ganze Zeit reden, auch im Bildungssektor, trifft ja auf ganz viele gesellschaftliche Bereiche derzeit zu. Ne? Du könntest jetzt Gesundheit, Altersvorsorge nehmen, Demokratieförderung, Umwelttechnologie. Ganz viele gesellschaftliche Challenges treffen auf eigentlich nicht mehr zeitgerechte Lösungen und Startups können diese Lösung bringen. Deswegen gibt es ja auch unter diesem Begriff Impact ganz viele unterschiedliche Player, die sich um Umwelttechnologie, eher um Bildung, um anderes kümmern. Aber ich sage es jetzt mal ketzerisch, so wie im Bildungsbereich macht irgendwie jeder sein eigenes Süppchen. Und das nutze ich jetzt mal als Überleitung zu einer Idee, an der du ja auch beteiligt bist. Was ist eigentlich, wenn man diese ganzen Impact-Bereiche zusammenschließt? Und ich werfe jetzt einfach nur den Begriff Social Impact Republic in den Raum und überlasse es gerne dir zu sagen, okay, wann bist du auch darauf gekommen und ein paar andere, dass man das Ganze größer denken muss und auch Bildung nicht von anderen Impact-Bereichen trennen?
Genau, wir sind ja mit der Social Impact Republic jetzt, glaube ich, seit gut einem Jahr unterwegs in Deutschland, um genau solche Leuchttürme überall in Deutschland aufzubauen, vor allen Dingen aber, um uns zusammenzuschließen und ein Ökosystem und ein Netzwerk zu bauen, was alle miteinander verbindet. Weil ein Grundproblem von Impact, hast du gerade schon sehr gut beschrieben, ist, dass man, wenn man in diese Fördertöpfe und Co. hineingeht und in diese Logiken, dann öffnet sich hier mal irgendwas auf einer Stadtebene oder man hat was auf einer Länderebene und jeder kocht so eigentlich in seinem eigenen kleinen Süppchen. Und über ganz Deutschland oder auch Europa verteilt haben wir so ganz viele kleine Mini-Ökosysteme, könnte man sagen. Und dann fehlt einfach für viele Startups und für viele, die Lösungen, gute Lösungen haben, die Skalierbarkeit, wirklich dann ihre Modelle aus der Region, in der sie unterwegs sind, zu übertragen, auf andere Regionen groß zu machen, deutschlandweit auszurollen und damit dann wirklich diesen Impact ja auch umsetzen zu können. Und genau da soll die Social Impact Republic und wird die Social Impact Republic ansetzen, halt all diese Lösungen, die gerade so verstreut in der Fläche in Deutschland unterwegs sind und von denen wir wahrscheinlich teilweise noch nicht gehört haben, wo manchmal wahrscheinlich irgendwo im tiefsten Bayern und im höchsten Norden gibt es die gleiche Idee, den gleichen Ansatz, aber die kennen sich nicht mal, weil die sich noch nie begegnet sind. Diese Menschen miteinander zu vernetzen, ein Ökosystem aufzubauen, was für sie eine Relevanz hat, diese ganzen Player über die Leuchttürme an einen riesengroßen digitalen oder auch physischen Tisch zu holen und dann damit überhaupt erstmal eine Skalierbarkeit in diesem Segment Social Impact auf einer großen Ebene möglich zu machen. Das ist der Antrieb von der Social Impact Republic und das haben wir im EdTech gesehen. Da ist es sehr einfach, das Beispiel. Wir haben 16 Bundesländer, jeder kocht seine eigene Suppe und wenn du in dem einen drinnen bist, dann ist jeder weitere trotzdem irgendwie fast wie eine Internationalisierung aus einer Startup-Perspektive. Das erstreckt sich aber durchweg durch alle Startups, die Social Impact haben und die gesellschaftliche Wirkung ausreizen wollen. Und ja, wir sind ja zusammen in der Social Impact Republic. Wir haben ein ganz klares Ziel, dass wir viele Social Impact Unicorns bis zum Ende dieses Jahrzehnts, bis 2030 rausbringen wollen. Und das geht nur über eine deutschlandweite, europaweite Skalierung, wo gute Lösungen nicht in den Regionen verstauben und dort hängen bleiben, sondern dann wirklich als Leuchttürme deutschlandweit ausgeweitet werden.
Genau, also wir sind da transparent. Ich glaube, wir haben es im letzten Podcast auch schon gesagt, wir machen knallhart Eigenwerbung. aber weil wir ja an die Idee glauben, dass wir machen Democracy-Tech, ihr macht Ed-Tech und eigentlich sind es ja die gleiche Gesellschaft, die wir beeinflussen wollen. Wenn du jetzt aber mal drauf guckst, jetzt auch aus deiner eigenen Erfahrung, gerade mit dieser Idee Impact Unicorns, also Milliardenunternehmen oder die zumindest Milliarden an sozialer Wirkung erzeugen. Wenn man dich jetzt festnageln müsste auf drei Tools oder auf drei Services, die brauchen, um die Chance zu steigern, dass sie Impact Unicorns werden, was wären so die, wo du sagst, das sind Must-Haves, damit wir da hinkommen?
Der unterstützt oder für die Teams selbst?
Für die unterstützt, also ja, beides, wie du magst.
Ich glaube, aus der Unterstützung heraus, es braucht diese kritische Masse an nationalen Playern, die sich zusammentun und an einem Strang ziehen, um wirklich die guten Lösungen zu unterstützen, das Kapital auch zur Verfügung zu stellen. Auch das muss wirklich gesichert sein. Du brauchst zum einen alle relevanten Player an einem Tisch. Du musst dann auf der Ecosystem-Ebene das Kapital zur Verfügung stellen und das nicht nur so ad hoc mal von einem Projekt zum anderen, sondern mit einem Commitment dahinter, gute Ideen auch über Jahre hinweg zu fördern. Zu oft haben Social Impact Startups immer noch die Problematik, dass sie mal hier ein halbes Jahr in einen Fördertopf hineinfallen und dann irgendwo anders in einer Modellregion was machen können, aber ihr Produkt immer wieder ändern und anpassen müssen. Da brauchst du einmal wirklich eine Anstrengung zu sagen, wir nehmen Kapital in die Hand und wir stellen es diesen Startups auch zur Verfügung, um über einen längerfristigen Zeitraum ihre Vision in ihrer Art und Weise umzusetzen. Das sind so, glaube ich, die beiden großen Komponenten. Und dann brauchst du eine Reichweite, eine mediale Reichweite, rauszukommen aus diesen ganz vielen kleinen Veranstaltungen. Wir müssen wegkommen bei Startups von den Lifestyle-Foundern. Viele im Social Impact sind keine Lifestyle-Founder, weil die das sein wollen, sondern weil der einzige Weg für Vertrieb ist, zu jedem noch so kleinen städtischen Startup-Event hinzulaufen, um vielleicht einen Kunden zu finden oder vielleicht irgendjemanden, der ein bisschen Geld gibt. Und das müssen wir überwinden. Wir müssen da einfach einen Skaleneffekt aufbauen, der es ermöglicht, über mediale Reichweite, die eine Social Impact Republic zur Verfügung stellen kann, über unsere Kanäle, die wir darüber hinaus mit Partnern und anderen im Ökosystem zur Verfügung stellen können, dass die wirklich in die Masse hineinstrahlen. Weil ganz oft sind die Kunden oder die Nutzer der Social Impact Ideen, ja, Menschen aus der Gesellschaft auf der Fläche verteilt. Und da muss man erstmal überhaupt durchkommen, dass diese Ideen dort gesehen werden. Und das geht nur über Skalierung, damit sich die Gründer und Gründerinnen in die Performance fokussieren können. Die Arbeit im Startup und nicht nur rein das Tingeln von Event zu Event, um von Projekt zu Projekt gereicht zu werden. Das ist, glaube ich, das, was auf der institutionellen Ebene Grundvoraussetzung ist, damit wir Erfolg haben können. Vielleicht in der Startup-Bubble. Vielleicht auch eher so ein Request for Startups. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir gerade auf Technologie gucken, und ich will KI nicht größer machen, als sie ist, aber wir sind aktuell an einem Punkt, wo wir einen Umbruch sehen, was möglich ist, wie schnell man Dinge entwickeln kann und bauen kann. Vor allen Dingen aber, wo Brave New World, diese Art von Innovation, die ich gerade so beschrieben habe, wo der First Mover nicht immer der Beste ist, aber der Second Mover den Markt verändern wird. Da habe ich das Gefühl, ich glaube, da werden mir viele auch zusprechen, dass wir da aktuell an so einem Punkt sind, auch ein kleiner Bubble-Punkt, wo wir Technologie sehen, die Brave New World ermöglicht und vor allen Dingen aber auch Brave New World mit Social Impact verbinden kann. Weil vieles von dem, was da passiert im Social Impact, im Gemeinnützigkeitsbereich, im Vereinsbereich und Co., ist nicht mal digitalisiert oder noch sehr wenig digitalisiert, hängt sehr, sehr stark von Ehrenamt ab, von Engagement und Elan. Und da Technologie, die Möglichkeiten zu nutzen, die aktuell in den letzten ein, zwei Jahren hervorgekommen sind, um diese Personen zu enablen und ihnen mehr Material, mehr Möglichkeiten zur Verfügung zu geben, in die Breite zu gehen. Das ist, glaube ich, aktuell ein Gamechanger, wo wir sehr viel sehen werden in den kommenden Jahren, was damit möglich ist. Nicht immer zum Vorteil des First Movers leider, aber ich würde mal jeden ermutigen, vertraut mal darauf, dass vielleicht jemand anders schon vor einem halben Jahr die gleiche Idee hatte und ihr seid die Second Mover und dann kriegt ihr den Markt.
Ja, jetzt leben ja Startups nicht ganz überraschend davon, dass ihre Ideen auch mit Geld skaliert werden. Du hast Kapital schon angesprochen. Und wenn man so ein bisschen gerade die Medien konsumiert, könnte man denken, wir sind das ärmste Land der Welt und unsere Wirtschaft ist die schlechteste. Gleichzeitig haben wir, glaube ich, den höchsten Bundeshaushalt, den wir jeweils hatten. Wir haben die höchste Menge an privatem Kapital, das es jemals gab, und auch an institutionellem Kapital. Also eigentlich ist Geld ohne Ende da. Warum fließt es nicht in den Mengen, in denen wir es brauchen, in solche Innovationen und wie ändern wir das?
Wir brauchen auch auf dieser institutionellen Ebene ein bisschen Mut. Und vor allen Dingen müssen wir mal zusehen, dass wir Kapital mit Hebel einsetzen. Das ist nicht nur eine Krankheit in Deutschland, aber überall da, wo große Gelder vorhanden sind, sei es auf einer staatlichen Ebene, sei es auf einer institutionellen Ebene, nehmen wir mal Pensions-, Rentenkassen und Co., die ja auch reingeschrieben haben, dass sie sehr, sehr konservativ investieren müssen. Da sind unglaubliche Mengen an Kapital vorhanden, auch bei privaten, vermögenden Menschen, die aber sehr, sehr oft dieses Geld dann doch eher zurückhaltend anlegen. Und Startup hat halt immer Risiko. Das gehört dazu. Aber das heißt nicht, dass man es nicht tun sollte, sondern da brauchen wir diesen Mut, einfach wenn wir gesellschaftliche Veränderung hervorbringen wollen, wirklich auch zu sagen, dann forcieren wir es, dann geben wir das Kapital da rein, weil von den 100 Ideen werden 90 scheitern. Ist so. Aber die 10, die da rauskommen, die werden so viel Impact haben auf unser aller Leben, die werden so viel Leben verbessern, dass es sich lohnt, dass die anderen halt nicht bis zum Ende durchkommen. Und das ist nicht nur etwas, wo man auf einer VC-Logik drauf guckt, um vielleicht den eigenen Fund zu returnen, sondern ich glaube, so eine Logik lohnt sich auch gesellschaftlich anzulegen. Nicht in dem Art, dass uns ultimativ ins Risiko gehen, sondern einfach lasst uns Dinge ausprobieren, lasst uns Dinge auch mal scheitern lassen, lasst uns einfach schauen, was passiert denn, wenn wir es versuchen. Da sind wir sehr zurückhaltend, da haben wir in Deutschland sowieso, glaube ich, eine Kultur, die ja risikoavers ist und erstmal Dinge runtersprechen will. Aber ich glaube, wir brauchen das einfach. Wir brauchen so einen neuen Aufbruch, Dinge anzugehen und müssen dort nicht nur als Gründer und Gründerinnen Neues versuchen, sondern vor allen Dingen all die, die auf Geld sitzen, sei es institutionell und oder privat, ermutigen zu sagen, nutzt es auch gesellschaftlich, macht es verfügbar und lasst es uns einsetzen. Es wird so viel Mehrwert bringen und unsere Gesellschaft so voranbringen, dass es fatal ist, wenn wir es nicht tun. Das größte Risiko, was wir hier eingehen können, ist nichts zu ändern und diesen Mut nicht zu haben, weil dann bleibt alles so, wie es ist. Und wir merken ja gerade, vor wie vielen Herausforderungen wir gesellschaftlich stehen. Und ich glaube, keiner von uns möchte sich wirklich vorstellen, was passiert, wenn wir die nicht lösen.
Mit diesem Aufruf bin ich nicht nur einverstanden, sondern beende unser Gespräch für heute. Wir könnten, glaube ich, noch viel weiter reden und das können Sie zu Hause aber auch machen, indem Sie sich mit Nick Riesmeier von der Founders Foundation verbinden, bei LinkedIn zum Beispiel oder natürlich auch der Founders Foundation folgen. Und die Links zu Nick und der Founders Foundation und zu allen Folgen von unserem Podcast und auch zum Public Value Hub, die findet ihr immer online auf unserer Seite publicvaluehub.com und auch alle Podcasts überall, wo es die gibt, Apple Podcasts, Spotify und Co. Aber ich sage erstmal, Nick, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Alex.